Liebe Gemeinde, vor einer Woche noch haben wir Weihnachten gefeiert, die Geburt Jesu. Und wenn ich so zurückdenke, dann wird mir immer wieder bewusst, dass man dieses Fest eigentlich nur so richtig feiern kann oder es nur dann an Bedeutung gewinnt, wenn man in Jesus mehr entdeckt als eben nur ein besonderes Kind. Erst wer wirklich an Jesus als den Sohn Gottes glauben kann, als den Erlöser und Retter der Welt, für den wird Weihnachten wirklich, wie wir es ja oft sagen, das Fest der Liebe, eben weil Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn gab. Und erst dann wird es wirklich das Fest des Friedens, weil Christus unser Friede ist. Und es wird erst das Fest des Lichtes mitten in der Finsternis, weil Jesus das Licht der Welt ist. Aber die Frage ist, ab wann wusste Jesus eigentlich, wozu er in die Welt geboren wurde? Ab wann wurde das in seinem Herzen eine Gewissheit, dass er der auserwählte Erretter und Erlöser ist, auf den die Propheten schon so lange hingewiesen hatten? Der heutige Predigttext erzählt uns von einem einschneidenden Erlebnis in Jesu Leben und auch im Leben seiner Eltern Maria und Josef. Jesus war damals 12 Jahre alt und er durfte zum ersten Mal nach jüdischem Brauch mit zum Passafest nach Jerusalem und er bleibt hängen in dem, so übersetzt es Luther, was seines Vaters ist, nämlich im Tempel. Habt ihr nicht gewusst, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? So sagt er zu seinen Eltern. Schon zu diesem Zeitpunkt, in diesem jungen Alter, weiß Jesus, wer er ist und wohin er gehört. Das ist ziemlich erstaunlich. Ich meine, unsere Konfirmanden sind ein Jahr älter. Ihr könnt euch überlegen, wisst ihr schon genau, wer ihr seid, wo ihr hin wollt, wo ihr hingehört? Wussten wir das, als wir so alt waren? Ich denke, das kam nicht von ungefähr. Als jüdischer Junge wuchs er mit dem Privileg auf, die Sprache der alten Schriften zu lernen, die Tora und die Propheten zu lesen, auch bestimmte Abschnitte auswendig zu lernen und sie interpretieren zu können. Er kannte sich aus in den Schriften, sonst hätte er auch nicht so lang und intensiv mit den Schriftgelehrten im Tempel diskutieren können. Und in Vers 47 lesen wir, alle, die dabei waren, staunten über sein Verständnis und seine Antworten. Ich bin mir sicher, dass dem im Leben von Jesus einiges vorausgegangen ist, damit das so passieren konnte im Alter von 12 Jahren. Ich möchte heute die 3 Hauptpersonen dieser Geschichte betrachten und aufzeigen, wie jede von ihnen mit ihrem eigenen Schicksal umgeht und welches Verhalten wir uns selbst vielleicht auch zum Vorbild nehmen können. Zunächst einmal wenden wir uns der Hauptperson überhaupt zu, Jesus. Jesus weiß, Jesus folgt seinem Herzen, er weiß, wer er ist und wohin er gehört. Jeder von uns wünscht sich zu wissen, wer man selbst ist und wohin man gehört. Die Frage nach der eigenen Identität und die Frage nach der Heimat ist eine Frage, die uns unser Leben lang beschäftigt. In Kitschromanen oder Liebesromanzen heißt es oft lapidar, folge deinem Herzen, höre auf dein Herz. Aber so einfach ist die Sache leider gar nicht. Es ist nämlich nicht ganz egal, womit wir unsere Herzen füllen von klein auf. Nicht jede Geburt, nicht jedes Kleinkind, Kindergartenalter, Grundschulalter prägt uns durchweg positiv. Die wenigsten von uns haben das Privileg, so wie Jesus, mit dem Wort Gottes, mit dem täglichen Gebet, der täglich einzuübenden Stille groß zu werden. Aber wer das hat, der legt einen guten Grundstein in seinem Herzen, um schließlich wirklich in die eigene Berufung hineinzufinden. Seinem Herzen zu folgen, ist nur dann wirklich von Erfolg gekrönt, wenn unser Herz erfüllt ist mit Gutem und noch besser mit göttlicher Weisheit und Wahrheit. Sind in unserem Herzen aber Gedanken der Selbstanklage, der Selbstverleugnung, der Mutlosigkeit, wie es ja oft der Fall ist, dann wäre es fatal, auf sein eigenes Herz zu hören. Schon beim Propheten Jeremia steht, es ist das Herz ein trotzig Ding, Übersetzung Luther, wer kann es ergründen? Und ein Satz weiter gibt es die Lösung, ich, der Herr, allein kann das Herz ergründen. Darum ist es wichtig, dass wir Gott in unser Herz hineinlassen, damit er forschen und es ergründen kann. Was ist da an Gutem und was ist da an Schlechtem? Johannes schreibt in seinem ersten Brief, selbst wenn unser Herz uns verdammt, dann ist Gott größer als unser Herz und erkennt alle Dinge. Was sollen wir also tun, um genau wie Jesus unser Herz mit Weisheit und Wahrheit zu füllen, die uns dann leiten und führen in Gottes Gegenwart? Wir müssen nichts anderes tun als das, was Jesus auch getan hat, nämlich unser Herz täglich den Augen Gottes hinzuhalten und es durch sein Wort, die Schrift, reinigen und heiligen zu lassen. Wenn wir das tun, dann wird unser Herz, das heißt Gott in unserem Herzen, uns den richtigen Weg führen, einen jeden von uns in seine Berufung. Aber allein auf sein Herz zu hören, und meistens meinen wir damit nämlich unsere Gefühle, das ist nicht der Weg, der zum Ziel führt. Wie oft schon sind Menschen ihrem Herzen gefolgt, also ihren Gefühlen, und haben dabei Menschen verletzt und hintergangen, Beziehungen zerstört, sind Affären eingegangen, weil sie ihrem Herzen gefolgt sind. Das kann nicht der Wille Gottes sein und das trägt auch nicht dazu bei, dass du zu deiner Berufung zum Frieden findest. Wie viele Menschen haben schon eine Bruchlandung erlebt, nur weil sie ihrem Herzen gefolgt sind. Jesus weiß, wer er ist und wohin er gehört, weil er von klein auf mit dem Wort Gottes groß geworden ist und weil er diesem Wort reichlich Raum gegeben hat in seinem Herzen. Auch diese Aufforderung finden wir in der Bibel im Brief des Paulus an die Kolosser. Er sagt, lasst das Wort Christi reichlich bei euch wohnen, in eurem Herzen. Ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir uns daran halten. Und Maria, die zweite Hauptperson unseres Geschehens, unserer Geschichte heute, macht genau das. Maria füllt ihr Herz mit dem Wort Gottes und ist damit auf dem Weg in ihre Berufung. Jesu Mutter kennt ihre Berufung und trotzdem ist es bei ihr ein bisschen anders als bei Jesus. Ein Engel hat ihr kundgetan, was ihr Auftrag ist. Und das geschah noch bevor sie schwanger wurde, bevor alles seinen Lauf nahm. In der Folge der Geburt und Kindheit Jesu lesen wir dann aber immer wieder von ihr, dass sie sich ihrer Berufung vergewissern will. Sie hört und sieht genau hin, was passiert. Sie ist eine wache Frau, die den Kontakt zu Gott sucht. Sie hat Gottes Stimme gehört durch einen Engel, durch den Engel Gabriel, und sie ist seinem Ruf gefolgt. Eigentlich müsste jetzt alles klar sein. Sie ist die Mutter des Gottessohns, des Messias. Aber nein. Ich finde, Maria spiegelt wider, wie es vielen von uns geht. Wir haben Ja gesagt zu einem Auftrag, zu einer Aufgabe, zu einer Berufung. Aber irgendwie bleiben wir misstrauisch auf der Suche nach dem Ziel. Wir hinterfragen immer wieder die Berufung. Sollte es wirklich wahr sein, dass Gott dieses oder jenes von mir will? So fragen wir uns. Und wir möchten gerne immer wieder Bestätigungen von Gott. Maria hört zum Beispiel in der Nacht, als Jesus geboren wird, die Worte der Hirten. Und dann lesen wir bei Lukas im 2. Kapitel, Vers 19, sie bewegte all diese Worte in ihrem Herzen. Warum macht sie das? Sie spürt, hier findet eine Bestätigung statt. Die Hirten bestätigen ihr, was schon der Engel Gabriel ihr angekündigt hat. Und auch jetzt bei diesem Ereignis ist sie ja zunächst sauer auf ihren Sohn, der ohne zu fragen einfach in Jerusalem geblieben ist. Aber auch hier lesen wir in Vers 51, seine Mutter bewahrte das alles in ihrem Herzen. Das heißt, sie ist wach. Sie ist jederzeit wach und empfangsbereit für Gottes Wort in ihrem Leben. Sie sucht und findet dann auch die Bestätigungen für ihre Berufung, nämlich die Mutter des Messias zu sein. Maria sieht und hört mit ihrem Herzen, einem Herzen, das besonders für Gottes Wort empfangsbereit ist, aber nicht für jedes ihrer Gefühle. Bei dieser Geschichte war sie ziemlich sauer und wütend auf ihren Sohn und trotzdem ist sie empfangsbereit für Gottes Wort. Sie kann die wichtigen Worte von den unwichtigen unterscheiden. Die wichtigen bewahrt sie in ihrem Herzen wie in einer Schatzkammer. Und ich finde, das können wir von ihr lernen. Nicht alles, was uns begegnet, kommt automatisch von Gott. Seinem Herzen zu folgen, heißt eben nicht, automatisch auch seinen Gefühlen zu folgen. Marias Gefühle waren, als Gott ihr begegnet ist, durch verschiedene Menschen, immer andere. Sie war erschrocken und vielleicht auch ein bisschen ängstlich, als der Engel Gabriel zu ihr kam. Aber sie hat nicht auf ihre Gefühle gehört, sondern auf das Wort des Engels. Als die Hirten in der Nacht kamen, ich könnte mir vorstellen, als Frau, die gerade ein Kind geboren hat, war sie müde und eigentlich nicht bereit, Besuch zu empfangen. Aber sie hört die Worte der Hirten und sie bewegt sie in ihrem Herzen, weil sie spürt, hier wird eine göttliche Wahrheit ausgesprochen. Und wie eben jetzt auch beim 12-jährigen Jesus, wo Wut und auch Sorge ihr Herz in Besitz genommen haben, ist sie trotzdem noch bereit, diesen Satz von Jesus zu hören, ich muss doch dort sein, wo mein Vater ist. Dieser Satz bleibt hängen bei ihr. Sie spürt, hier ist eine ewige Wahrheit ausgesprochen worden. Maria kann uns in ihrer Wachsamkeit und Aufmerksamkeit ein Vorbild sein. Denn oftmals ist es so, dass auch wir uns auf dem richtigen Weg befinden, dass es gar keinen Grund gibt, um zu zweifeln oder zu fragen. Solange wir mit Gott in enger Verbindung stehen, so wie Maria, so wie auch Jesus, brauchen wir gar keine Angst zu haben, den richtigen Abzweig zu verpassen. Wer empfangsbereit für Gottes Wort ist, der wird es auch hören und wahrnehmen zur rechten Zeit. Aber dazu gehört eben auch die 1000 anderen Tage, an denen der Alltag vonstatten geht, als ebenso wichtig und wertvoll anzunehmen. Wer den besonderen Hinweis für sein Leben sucht, der wird ihn auch bekommen, wenn er Tag ein und Tag aus mit Gott im engen Kontakt steht, durch Gebet und Bibellese. Aber was ist mit Josef? Ich habe mal den Satz so formuliert, Josef misstraut seinem Herzen und steht sich selbst im Weg. Ich habe dahinter ein Fragezeichen in Klammern gesetzt, weil wir, was Josef betrifft, nur Mutmaßungen anstellen können. Er ist ein Mitläufer in dieser Geschichte, er taucht gar nicht richtig auf. Er ist eine Randfigur, wie wahrscheinlich überhaupt in seinem Leben. Wir wissen es nicht. Aber uns ist zumindest auch nicht überliefert, dass er mit dieser Berufung, mit diesem Schicksal froh und zufrieden war. Er hatte vielleicht mehr gewollt für sein Leben, als nur der Ziehvater eines besonderen Kindes zu sein. Bei Matthäus lesen wir sogar, dass er ursprünglich vor seinem Schicksal fliehen wollte. Da heißt es im 1. Kapitel Vers 19, er überlegte, Maria heimlich zu verlassen. Und jetzt? Jesus 12 Jahre alt, sie suchen ihn, machen sich Sorgen, finden ihn endlich nach 3 Tagen. Wie muss das für ihn gewesen sein, als sein Sohn sagt, wisst ihr denn nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Warte mal, wollte Josef vielleicht sagen, unser Haus steht doch in Nazareth, genau da gehörst du hin. Aber nein, er spricht vom Tempel und er spricht gar nicht von ihm, dem Zimmermann als Vater, sondern er spricht von Gott als seinem Vater. Das ist fast ja, wie eine Ohrfeige ins Gesicht. Unglaublich. Vielleicht war Josef erst durch diese Worte so richtig wütend geworden. Oder deprimiert, ich weiß es nicht. Glücklich wird er nicht gewesen sein. Und vielleicht, so stelle ich mir das vor, hat er gegen diese Berufung gekämpft. Er war unzufrieden damit, dass das sein Leben sein sollte. Irgendwie ist es doch eine beschämende und demütigende Rolle. Warum sollte sein Leben gerade in dieser Aufgabe seine Bestimmung finden? Ich könnte mir vorstellen, dass Josef so manches Mal gehadert hat mit seinem Schicksal. Warum ich so denke? Weil es naheliegend ist. Weil wir doch auch ganz oft genauso denken und handeln, wenn wir uns gegen unser eigenes Schicksal wehren. Zum Beispiel, wenn unser Kind anders ist als andere Kinder. Oder wenn ein Schicksalsschlag alle eigenen Pläne zunichte macht und wir uns fragen, war es das, was du für mein Leben wolltest, Gott? Es gibt genügend Gottesanklagen und Selbstanklagen, wenn es um unsere Bestimmung, um unser Schicksal geht. Aber wenn wir so unversöhnt bleiben mit dem, was uns beschieden ist, dann arbeiten wir gegen unser Herz, dann stehen wir uns selbst im Weg. Der Schlüssel, um wieder einen Weg zum eigenen Herzen zu finden und damit auch zur eigenen Berufung, liegt in dem kleinen Wörtchen Ja, verborgen. Sag Ja zu deinem Schicksal. Sag Ja zu dem Ereignis in deinem Leben, das du nicht mehr ändern kannst. Sag Ja zu deinem Kind, auch wenn es sich langsamer oder anders entwickelt als andere Kinder. Sag Ja zu deinem Kind, auch wenn es biologisch gesehen nicht dein eigenes ist. Sag Ja zu deinem Mann oder zu deiner Frau, auch wenn es dir schwerfällt. Wer sich selbst und seine Lebensumstände bejaht, der findet auf den Weg der eigenen Berufung zurück. Aber wer sich und seine Lebensumstände verleugnet, der bleibt ein Gefangener seiner Angst und seines eigenen Urteils. Übrigens ein Urteil, das Gott nicht über dein Leben spricht. Josef hätte glücklich sein können, wenn er Ja gesagt hätte zu seinem Schicksal. Und vielleicht hat er das auch. Wir wissen es nicht genau. Aber die Frage ist, wie sieht es mit dir aus? Womit ist dein Herz gefüllt? Hattest du das Privileg, mit dem Wort Gottes, mit dem täglichen Gebet, täglicher Stille groß zu werden? Und wenn nicht, nimmst du dir dieses Privileg jetzt in deinem Leben, um jetzt dein Herz mit Gutem zu füllen? Hast du engen Kontakt mit dem Vater aller Kreaturen und füllst du mit seinem Wort dein Herz? Bist du auf dem Weg deiner Berufung? Sagst du Ja zu dir selbst und zu deinem Leben? Oder stehst du dir noch selbst im Weg? Jesus wusste, wer er war und wohin er gehörte, und er hat gesagt, da wo ich bin, da sollen meine Jünger, meine Freunde auch sein. Du sollst da sein, wo Jesus ist, nämlich in Gottes beständiger Gegenwart. Und das gelingt, wenn du Jesus, der so engen Kontakt mit Gott hatte, selbst in dein Herz lässt. Denn er ist das fleischgewordene Ja Gottes zu den Menschen. Jesus selbst, und das ist die letzte Folie, ist der Weg zu deinem Herzen. Denn durch ihn sagt Gott Ja zu dir. Er kann dir auch helfen, selbst Ja zu dir zu sagen, zu deinem Leben. Lass Jesus in deinem Herzen wohnen, denn dann wirst du auch dort sein, wo er ist, nämlich in Gottes Gegenwart, in der Gegenwart des Vaters. Amen.